Was sind das für spannende Zeiten jetzt Mitte November 2024? Amerika hat gerade Donald Trump wieder zum Präsidenten gewählt. Die Regierungskoalition in Deutschland ist auseinandergegangen. Mit vielen ungelösten Problemen, kann man sagen. Dazu Kriege, Klimawandel, gesellschaftliche Herausforderungen. Da fragt man sich schon, was die Zukunft eigentlich bringt. Da ist es doch mal Zeit, jemanden zu fragen, der sich mit dem Blick in die Zukunft auskennt. Einen Zukunftsforscher.
Emergency, der Resilienz-Podcast. Informationen, Hintergründe, Expertengespräche zu Risiken, Krisenmanagement und Ihrer persönlichen Resilienz. Emergency, Resilience for you.
Herzlich willkommen beim Emergency Podcast. Mein Name ist Patrick Meschenmoser und ich freue mich sehr, heute Michael Stautz im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist tatsächlich Zukunftsforscher bei einem Energiekonzern und kann uns sicher auf alle unsere Fragen heute eine Antwort liefern. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Lieber Michael, herzlich willkommen im Emergency Podcast und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo Patrick, freut mich sehr.
Wie am Anfang jeder Gesprächsfolge möchte ich auch heute meinen Gast bitten, zunächst einen Satz zu vervollständigen. Und dieser Satz, der soll die Überschrift über die Episode bilden und uns die Leitplanken für unser Gespräch bieten. Bereit?
Bereit. Let's go.
Resilienz ist
eine Ahnung von dem zu haben, was kommen könnte und zu handeln.
Sehr schön. Das klingt sehr spannend und da bin ich sehr gespannt, was da dahinter steckt, hinter diesem, also fast schon Motto, würde ich sagen. Ja, aber dann fangen wir schon mal an. Zukunftsforscher, wie sehen denn die Lottozahlen für Samstag aus?
Also wenn du mir ein Fuffi überweist, dann könnte ich dir diese Zahlen dann gegebenenfalls nennen. Nein, als Zukunftsforscher, das ist immer das große Missverständnis. Als Zukunftsforscher, ich kenne die Zukunft nicht. Ich versuche eine Ahnung von dem zu bekommen, was die Zukunft bringen könnte. Und wie macht man das? Ohne Glaskugel, ohne Raben auf der Schulter, ohne Weihrauchstäbchen. Das ist im eigentlichen Doing ein ziemlich langweiliger Beruf, würde ich sagen, weil man liest viele Reports, man liest viele Aufsätze von Universitäten, von anderen Instituten, von Vereinen, Verbänden. Und das Interessante daran ist aber auch, man tauscht sich sehr eng auch mit Menschen aus, die ja so ein bisschen offeneres Mindset haben über das, was in der Zukunft passieren könnte, wie Mobilität in der Zukunft aussehen könnte, wie wir in Zukunft kommunizieren. Und das beide dann versuchen so zusammenzubringen und ja abzuwägen, was könnte jetzt tatsächlich davon eintreffen, was sind Hinderungsgründe, damit dies eintreffen könnte, um nicht zu blauäugig, sage ich mal, versuchen in die Zukunft zu schauen, sondern hier eine möglichst realistische Abschätzung zu haben, welche Trends in der Gesellschaft, welche Trends in der Technologie sich gegebenenfalls durchsetzen könnten. Vielleicht ganz kurz ein Beispiel. Also wir kennen ja alle Gesichtserkennung, gerade in China ist ein großes Ding und hätte ja als Technologie eigentlich das Potenzial, dass wir kein Portemonnaie mehr bei uns tragen müssten. Wir könnten, wenn ich in die Bahn einsteige, wird mein Gesicht gescannt, wo ich einsteige, mein Gesicht gescannt wird, wo ich aussteige. Im Hintergrund könnte automatisch diese Bahnfahrt abgerechnet werden. Dasselbe im Supermarkt. Amazon hat das ja auch schon teilweise vorgemacht. Ich gehe da rein, lege das Zeug alles in meinen Einkaufswagen, gehe wieder raus, per Gesichtserkennung werde ich erkannt und wird das abgebucht. Das ist das technisch Mögliche in der Zukunft. Und die Frage ist, ist das gesellschaftlich erwünscht? Also fühlen wir Menschen uns wohl? Und hier muss ich dann die Abwägung machen, zu sagen, okay, ich habe einerseits das technisch Mögliche, andererseits sagen, okay, würden wir das gerne haben, sehen wir das wirklich als erstrebenswert an? Und hier muss ich dann eine Abwägung machen, zu sagen, kommt das? Wenn ja, wie? Oder kommt es eher nicht? Und so versuchen wir, so ein bisschen so eine Balance zu kriegen von dem, was tatsächlich möglich ist, was viele sich vielleicht auch wünschen und wo dann aber auch gewisse Restriktionen dahinter stecken.
Na, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das klingt auch durchaus komplex. Da stellt sich die Frage, wie wird man denn eigentlich Zukunftsforscher?
Das ist eine gute Frage. Also in meinem Fall beispielsweise war es mehr oder minder purer Zufall und auch den Folgen einer Leidenschaft. Also ich habe vorher im Strategiebereich gearbeitet, da arbeitet man auch so ein bisschen mit Trends, dann auch im Innovationsbereich. Es ist ja ähnlich, dass es da wichtig ist, sich ein bisschen mit Trends auszukennen. Und mich hat auch schon immer so interessiert, was sind die Treiber eigentlich bestimmter Entwicklungen. Und dann hat sich im Unternehmen einfach die Chance aufgetan, dass ein Zukunftsteam oder ein Team als Zukunftsforscher ins Leben gerufen wurde. Und tada, da bin ich nun. Heute gibt es auch unterschiedliche Studiengänge tatsächlich zu Thema Zukunftsforschung, Foresight, wo man ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Bachelor ist oder zumindest ein Masterstudiengang. Man kann sich also wirklich direkt sozusagen hier ausbilden lassen. Oder Quereinsteiger sein, so wie ich.
Das ist ein, ja, auch vom Werdegang her eine sehr interessante Strecke, die man da zurücklegt. Wie wichtig ist denn auch die eigene persönliche, die menschliche Erfahrung, um in die Zukunft zu schauen?
Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ne? Weil einerseits muss man, glaube ich, persönlich auch so ein bisschen verinnerlicht haben, dass man ja Probleme, Fragestellungen nie eindimensional betrachten darf. Also das habe ich jetzt so aus meinem Studium mitgenommen, ist wahrscheinlich fast das Einzige, aber auch das Wichtigste, das ich aus meinem Studium mitgenommen habe, dass Probleme oder Fragestellungen immer unterschiedliche Schichten haben, sei es jetzt sozial, wirtschaftlich, juristisch, politisch. Also das ist mal so das eine. Und das andere ist auch immer eine gewisse Offenheit gegenüber Veränderungen zu haben, einfach auch zu merken, okay, na, es ist nicht immer schlimm, wenn sich was verändert und der Status quo ist nicht immer das Beste. Und aber auch so eine gesunde Skepsis dabei zu haben, zu sagen, okay, na, ist das tatsächlich wirklich was, was kommen könnte? Ist es etwas, was durchschlägt? Und das dann so ins Abwägen zu bringen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, so ein offenes Mindset grundsätzlich zu haben und Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich glaube, das sind ganz gute persönliche Voraussetzungen, um als Zukunftsforscher zu arbeiten.
Also gleichzeitig Skepsis und Zuversicht, das ist ja eigentlich, klingt sehr vernünftig und diese Balance scheint ja auch tatsächlich vernünftig zu sein. Jetzt leben wir aber allerdings in Zeiten, wo man den Eindruck gewinnen könnte, dass wir eigentlich nur mit Katastrophen konfrontiert sind. Kriege, Klimakrise, politische Herausforderungen. Was sind denn die größten Herausforderungen und Risiken, die du momentan siehst, sowohl für dein Unternehmen, aber auch gesamtgesellschaftlich? Und wie schaffen wir es, da sowohl zuversichtlich zu sein, als auch an den richtigen Stellen skeptisch zu sein?
Absolut. Also ich gebe dir recht, wir sind momentan in einer sehr, in einer Zeit der Transformation. Also wir sehen es auf unterschiedlichen Ebenen. Geopolitisch merkt man so, diese alte westlich dominierte Ordnung wird gerade angefochten von dem sogenannten globalen Süden. Andererseits erleben wir ja auch schon Jahre von einem Zeitalter, ne, Digitalisierung, jetzt nochmal mit künstlicher Intelligenz und Co. ja wirklich einen ganz profunden Wandel. Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass die Zeiten, also dass wir jetzt in besonderen Zeiten leben. Klar, wir sind jetzt mittendrin und da kommt jetzt alles mit diesen ganzen Unsicherheiten mit rein. Aber ich glaube, die Menschheit hat schon immer in unsicheren Zeiten und gelebt und gewisse Revolutionen, sei es oder Evolutionen, sei es jetzt, ne, die Erfindung der Dampfmaschine, Automatisierung, die Zeitalter des Kalten Krieges, das war auch rückblickend anscheinend so eine mollige, ne, stabile Zeit, aber wenn man mal genauer hinschaut, ist man innerhalb dieser Zeit des Kalten Krieges zwei oder dreimal wirklich ganz, ganz knapp einem Atomkrieg entgangen, ohne dass man es groß gemerkt hat. Von dem her bin ich da so ein bisschen entspannt und sage, ja, es ist gerade eine turbulente Zeit, ne, aber es ist jetzt nicht unbedingt extra turbulent. Aber wir haben natürlich schon auch so jetzt eine Herausforderung, also eine Herausforderung im Speziellen, die unterscheidet unsere Zeit natürlich vor der anderen. Und es ist tatsächlich der Klimawandel. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, weil das, ne, hören wir jetzt irgendwie seit 10 Jahren, ja, Klimawandel, Klimawandel. Aber ich finde, das ist schon wirklich ein großes Risiko, weil es ist so ein schleichender Wandel. Ne? Also wir Menschen sind ja sehr träge. Wir sind auch, wir wollen immer auch gleich sehen, dass sich irgendwas ändert. Und der Klimawandel ist, wenn ich das mal so sagen darf, so ein schleichendes Gift. Das kommt halt ganz langsam, das ist, man merkt gar nicht so richtig, ja, ne, dass die Erde sich erwärmt. Aber ich glaube, das wird die größte Herausforderung werden, unser Leben darauf anzupassen, beziehungsweise überhaupt darauf zu reagieren. Und momentan sieht man ja an allen Enden und Ecken, dass wir alle gesteckten Ziele reißen werden, dass die Erderwärmung antrifft. Wir haben ja einfach nicht genug Engagement in der Gesellschaft dahinter, in der Politik, dem entgegenzutreten. Und das wird die Art und Weise, wie wir leben, doch signifikant verändern. Aber ja, das ist, glaube ich, also das ist der Klassiker sozusagen, aber nach wie vor sehe ich das schon auch so eine der größten Potenziale, wie sich unser Leben verändern wird. Dann eine zweite große Entwicklung, hatte ich ja schon angesprochen, sind die geopolitischen Entwicklungen, die wir momentan sehen. Also das ist für mich vollkommen okay, dass der sogenannte globale Süden, sage ich mal so, diese westliche Dominanz in den internationalen Organisationen, in Wirtschaftssystemen challenged. Aber was mich damit Sorge sehe, ist, dass die Rückkehr des Krieges als Mittel der Politik ja immer normaler zu werden scheint. Und auch so dieses, ne, America first, ne, Deutschland zuerst. Also wir sehen es ja nicht nur in den USA, wir sehen es ja auch bei uns. So dieser Egoismus in der Staatenwelt immer stärker zunimmt und ja, Gewalt als Mittel der Politik immer legitimierter wird. Also das sehe ich schon so als große Herausforderung, als großes Risiko und finde dann auch sehr schade, dass wir hier doch einen beachtlichen Rückschritt machen von dem her, wo wir eigentlich schon mal waren. Und vor allen Dingen ganz speziell jetzt für die Gesellschaften in Europa, dass die Gesellschaften überhaupt noch nicht bereit sind, sich hier auf diese Veränderungen einzustellen. Also wir sehen das ja auch an der Frage Ukraine, Unterstützung der Ukraine. Da wird ein Minister im Prinzip fast schon ausgebuht, wenn er sagt, wir müssen kriegsfähig werden. Da sind wir in der Gesellschaft eigentlich noch nicht angekommen, diese Realitäten ja, ne, zu erfassen und auch, ich hatte ja am Anfang gesagt, zu ahnen, was kommt und vor allen Dingen auch danach zu handeln. Als dritte und letzte große, sagen wir, Risiko oder Entwicklung, die ich mit Skepsis sehe, ist das ganze Thema soziale Medien und die Auswirkungen dahinter. Also die Spaltung der Gesellschaften, der Einfluss, Desinformation von sozialen Medien. Also wir leben in unterschiedlichsten Bereichen gerade, dass die Gesellschaft ja so ein bisschen auseinanderdriftet. Das geht, sag ich mal, hinsichtlich, ne, der politischen Ebene, dass wir immer mehr ein Erstarken von populistischen Parteien haben, auf dem linken Flügel, auf dem rechten Flügel. Wir sehen es aber auch immer mehr im Alltag, glaube ich. Seit Corona hat das jeder von uns erlebt, dass wir, ja, es ist immer schwieriger, wird tatsächlich mit Menschen zu diskutieren, wirklich Argumente auszutauschen, vielleicht auch mal selber zuzugeben, ja, ne, ich habe da vielleicht irgendwie eine falsche Sichtweise drauf gehabt, sondern es wird, und das wird, glaube ich, durch die sozialen Medien sehr stark befeuert, es geht eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig Argumente um die Ohren zu hauen und gar nicht mehr außerhalb der Bubble zu schauen, ob diese Argumente vielleicht doch nicht so richtig sind, wie ich es mir gedacht habe. Und wir sehen das halt wirklich meiner Meinung nach auch immer stärker im Alltag, wenn die Alltagsaggression zunimmt. Wir sehen eine Verrohung in der Gesellschaft. Ein ganz neuer Trend beim Autofahren scheint jetzt zu sein. Also wenn ich jemand die Vorfahrt genommen habe und der mich anhubt, dass ich aggressiv zurückhupe. Also nicht mal da mehr so dieses, ja, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, ne, sorry, tut mir leid. Ne, so, nein, es wird auf Angriffmodus geschaltet. Ne, es wird gleich wieder aggressiv zurückgegangen. Und das sehe ich wirklich so als Herausforderung. Entschuldigung.
Na, kein Thema. Ich wollte nur sagen, da sind wir im Straßenverkehr jetzt mittlerweile auch da angekommen, wo wir in der Politik schon seit einiger Zeit sind. Das ist zumindest mein Gefühl.
Absolut, ja, definitiv.
Interessant, dass du das ansprichst. Also diese drei großen Themenkomplexe, die für dich Herausforderungen bilden. Klima, Rückkehr des Krieges und Social Media. Ich habe auch den Eindruck, dass wir neben der Klimakrise auch einfach eine Kommunikationskatastrophe haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir in weiten Teilen das Thema ins Tun kommen und darüber reden, miteinander vertauscht haben. Also es wird viel darüber geredet und wenig getan. Gutes Beispiel, was du gebracht hast, der Kalte Krieg, wo wir tatsächlich ja am Rande von Atomkriegen waren und wie du genau gesagt hast, ja, manches gar nicht so richtig mitbekommen haben. Heute geht's oft umgekehrt, habe ich das Gefühl, ne? Also gerade wenn es um diesen Bereich Skepsis gegenüber der Zukunft geht, den du auch schon angesprochen hast, dass quasi immer die Skepsis und die Angst thematisiert wird, das scheint mir einfach auch ein großes Problem zu sein. Wenn wir auch zum Beispiel schauen im Bereich des Katastrophenschutzes, ich jetzt auch gerade einfach mal aus der österreichischen Brille mit den ganzen Naturgefahren sehe, auch hier reden wir natürlich sehr viel über Verminderung von Emissionen, was absolut wichtig und richtig ist. Aber die Sachen, die wir jetzt schon tun können, um uns gegen den bereits eingetretenen und zu erwartenden Klimawandel zu wappnen, nämlich Infrastruktur anzupassen, andere Dinge zu tun, vielleicht den Katastrophenschutz neu auszurichten, da scheinen wir immer noch im Reden stecken geblieben zu sein. Aus deiner Sicht, wie kann man die Diskussionen und die Skepsis in Zuversicht und in Aktion und in den Handeln umwandeln?
Ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Nitty-Gritty-Betrachtung, die wir ja sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft sehen. Also ich habe so das Gefühl, der Trend geht so dahin, dass man nur noch über so Einzelmaßnahmen sich unterhält und damit so das große Ganze irgendwie vergisst. Also für mich ist das ein sehr großes, sehr gutes Beispiel auch nochmal der Kampf gegen den Klimawandel. Ne? Also da wird eher über einzelne Technologien diskutiert, einzelne Maßnahmen. Also ist jetzt die Wärmepumpe beispielsweise jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll? Aber das große Ganze wird außer Acht gelassen. Und ich glaube, wir brauchen wieder mehr in der Gesellschaft und auch in der Politik für diese großen Fragestellungen, also sei es jetzt neue globale Ordnung, aber auch Kampf gegen den Klimawandel, wieder mehr ein sogenanntes Cathedral Thinking. Ich fand diesen Begriff wirklich sehr passend, weil für mich jetzt auch der Kampf gegen den Klimawandel ist ja natürlich auch ich beschließe heute ein Gesetz und morgen ist der Klimawandel dann wieder in Ordnung, sondern es ist wirklich ein Prozess, der über Jahrzehnte drüber geht. Und ähnlich wie beim Kathedralenbau haben wir hier ja auch der erste Handwerker, der den ersten Stein für eine Kathedrale gelegt hat, der wusste, dass er das Ende des Baus nicht erlebt. Genau der Bürger, der die erste Münze damals für den Kathedralenbau in den Opferstock geschmissen hat, der wusste auch, er wird das Ende nicht erleben. Und ich glaube, wir müssen wieder raus aus dieser kurzzeitigen Fokussierung hin mehr zu sagen, ja, also ne, der Klimawandel, das ist wirklich eine Aufgabe über Jahrzehnte und ich verändere mein Verhalten jetzt, obwohl ich weiß, dass ich vielleicht die Früchte dieser Verhaltensänderung nicht mehr erleben werde, aber dass ich das für zukünftige Generationen mache. Wir müssen so, glaube ich, ein Stück weit raus aus diesem Egoismus, der uns leider über Jahrzehnte von der Werbung, von irgendwelchen Menschen, die Selbstverwirklichung bis zum Exzess predigen, eingetrichtert wird und wurde, wieder zu einem gemeinschaftlichen Denken zu kommen.
Mhm. Also weg von der Fokussierung auf das Ich hin zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die man auch trägt.
Absolut. Also ich bin beispielsweise ein sehr großer Japan-Fan und mir kommt das, also es gibt noch viele kritische Sachen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alles toll ist in Japan, aber was mich schon so fasziniert hat, ist, dass auch so in kleinen Dingen, im Gegensatz zu unseren westlichen Gesellschaften, dass man sich als Individuum manchmal zurücknimmt. Ganz einfach anstellen. Also wenn ich in Deutschland mit dem Zug fahre, ist es ja wirklich immer eine Katastrophe, wie die Leute sich mit Ellbogen hier den Platz freischaufeln, um als Erster in diese Tür reinzukommen. Na, in Japan stelle ich mich einfach in einer Reihe hintereinander an, so wie ich komme. Und es funktioniert wesentlich reibungsloser als dieses Gedränge, diese Menschentraube, die wir in Deutschland haben. Und für mich ist das so ein Zeichen, ja, ne, also es würde vieles besser funktionieren, wenn wir uns einfach so auch als Individuum an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Stück weit zurücknehmen. Das ist jetzt ein großes Wort, zum Gemeinwohl der Gesellschaft, aber einfach, es wird, glaube ich, vieles besser funktionieren, wenn man da an der einen oder anderen Stelle sagen würde, ja, ich bin jetzt nicht das Zentrum der Welt, sondern da ist es auch okay, wenn ich jetzt mal kurz ein bisschen zurückstehe, damit das Gesamtsystem besser funktioniert.
Also ich glaube, ich darf sagen, dass ich hier in Österreich auch noch das Gefühl habe, dass man noch ein bisschen besser aufeinander achtet. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach nur ein paar Jahre hinter der Entwicklung her sind, was ich aber oft als sehr positiv empfinde und gar nicht als negativ. Und muss auch dieses Thema Japan, das muss ich unterstreichen. Ich kann mich erinnern, Shinjuku, glaube ich, der größte Bahnhof der Welt mit über 2 Millionen Passagieren am Tag. Ich stehe da völlig verloren, weil ich nicht weiß, wohin, und kein Mensch hat mich angerempelt, obwohl tausende Leute an mir vorbeilaufen. Und dann kurz nach der Rückreise wieder in Frankfurt angekommen, du kommst aus dem Bahnhof raus und das Erste, was du bekommst, ist so ein Rempler. Also den Eindruck kann ich voll und ganz unterschreiben. Du hast das ja jetzt ein bisschen auf das Individuum auch gemünzt. Also weg von der individuellen Brille, weg vielleicht auch vom Egoismus, hin etwas mehr zum großen Bild, zum großen Ganzen und zur gesellschaftlichen Verantwortung. Wenn wir uns jetzt mal Unternehmen anschauen oder Organisationen, wie sollten die sich denn für die Zukunft aufstellen, um diesen möglichen Gefahren, die du ja beschrieben hast, resilient gegenüberzustehen?
Ich rede eher lieber von Herausforderungen als von Gefahren. Das ist nicht, das ist jetzt nicht irgendwie eine Wortklauberei oder Schönrederei, aber nicht jede Veränderung ist auch gleich eine Gefahr. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber nichtsdestotrotz kann es zur Gefahr werden, wenn ich natürlich eine Entwicklung ignoriere. Und das ist für mich so der erste Schritt, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Zukunftsforscher bin, ne, sondern ein erster Schritt ist wirklich mal, also sich mal wirklich aus dem operativen Geschäft auch mal kurz mal den Kopf hochzustrecken, um mal zu schauen, was passiert denn da draußen. Also welche Entwicklung sehe ich? Also wirklich mal zu antizipieren, was für Entwicklungen sehen. Das ist nun mal erstes mal so das Interesse. Und dann das zweite ist die Erkenntnis. Und die Erkenntnis für Veränderung, das können nicht alle komischerweise, weil die meisten, also viele Reaktionen erlebe ich auch immer in meinem Alltag, sind die so, das glaube ich nicht. Also in meiner persönlichen Welt passiert das nicht, deshalb glaube ich nicht, dass das irgendwie großartige Auswirkungen hat. Wir hatten das schon mal, hat nicht funktioniert. Ne, total ausgeblendet gelassen, dass es vor 10 Jahren ganz andere Rahmenbedingungen waren, warum vielleicht irgendwas nicht funktioniert hat. Also das ist erstmal auch so diese Offenheit, überhaupt auch mal anzunehmen, so, da passiert was, das könnte mein Unternehmen verändern. Das könnte meine Produkte verändern, das könnte meine Kunden verändern. Das ist schon mal ein sehr großer Schritt, den viele auch machen. Und dann kommt aber das, ich sage mal so, das Minenfeld der Zukunftsforschung, das Handeln. Und das ist natürlich immer so eine Krux, weil man sieht ja, das passiert, also passiert jetzt nicht morgen, sondern das passiert in 3 bis 4 Jahren. Na, und dann hat man natürlich 1000 Gründe zu sagen, warum wir das jetzt nicht machen. Also warum wir das jetzt nicht angehen, weil große Investitionen anstehen. Wir haben hier Probleme und so weiter. Also ich kann ja immer 1000 operative Gründe vorschieben, warum man das jetzt gerade keine Zeit hat, das zu machen. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung für Unternehmen, speziell große Unternehmen, Konzerne, zu sagen, okay, ich habe erkannt, hier verändert sich was. Ich habe auch abgewogen, dass es eine Veränderung für unsere Geschäftsfelder hat. Und deshalb fange ich mal jetzt schon an, etwas zu ändern. Und wir wissen auch, gerade bei großen Konzernen dauern Veränderungen extrem lange. Aber auch manche Sachen dauern auch von sich aus sehr länger. Also wenn ich irgendwie anfangen muss, eine neue IT-Infrastruktur aufzuziehen, weil ich irgendeine Entwicklung sehe, die alte IT-Infrastruktur suboptimal macht, dann wissen wir alle, das ist kein Projekt von 5 Monaten. Ja, das ist ein Projekt von mehreren Jahren. Und da muss ich dann jetzt im Prinzip schon mal anfangen, um dann in 4 bis 5 Jahren gut aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das Handeln, das müssen sich Unternehmen wirklich hinter die Ohren schreiben, und das müssen sich, wie soll man sagen, ne, darauf einstellen zu sagen, ja, ne, schön, ich habe das gehört, interessant, und jetzt mache ich auch was draus. Und das fehlt bei sehr vielen Unternehmen.
Wenn man von der Überlegung nicht ins Handeln kommt, dann passiert es ja oft, weil man Bedenken hat oder weil man Angst hat vor dem Scheitern. Sagt das auch was über unsere Fehlerkultur?
Absolut, absolut. Also wir, ne, wir sagen ja alle, Fehlerkultur ist okay und so weiter, ne? Aber wenn es dann auf die Managerebene kommt, ich glaube, da ist es dann doch nicht so okay, Fehler zu machen, ne? Also es gehört natürlich auch immer so den Mut dazu, was zu machen, auch den Glauben, ne, dahinter zu sagen, okay, da passiert was, da verändert sich was. Also ich ziehe absolut den Hut. Ich weiß nicht, ob ich das Unternehmen hier nennen darf. Ein großer Wursthersteller aus Deutschland, ein mittelständisches Unternehmen, das, glaube ich, schon vor 5 Jahren erkannt hat, dass der Fleischkonsum immer weniger wird. Und die angefangen haben, ihre Produktpalette auf vegane Wurst umzustellen. Also ich finde, das ist ein absolutes Meisterbeispiel dafür, wie ein Unternehmen sich resilient anpassen kann. Und die haben gehandelt, ne? Die haben es gesehen. Und ich kann mir richtig vorstellen, ne, so ein Fleischereibetrieb, das stellt man sich natürlich auch immer so ein bisschen was etwas Strukturkonservativeres drunter vor. Ich hätte gerne die Gesichter gesehen, als der erste Mitarbeiter in die Geschäftsführung kam und diesen Vorschlag gemacht hat. Aber dann habe ich gesagt, ja, okay, ne, wir haben es verstanden. Und wir sind jetzt besser First Mover, als der Sache hinterher zu und gehen dieses Risiko ein. Und das hätte natürlich auch absolut schief gehen können. Ja, also es gehört so Mut dazu natürlich, Mut zum Handeln. Es gehört natürlich auch dazu, ja, eine Abgewogenheit zu machen. Also ich muss ja nicht unbedingt all in gehen. Ich kann ja auch anfangen, mein Portfolio ein bisschen zu differenzieren in ersten Schritten, zu sagen, ne, ja, ich fange da mal so ein bisschen in der Richtung an, schau mal, wie es sich entwickelt, behalte aber mein anderes Portfolio mit dabei. Und um hier entsprechend weiterzukommen. Also schon auch Risikoabwägung, ne, Risikosplitting und Mut zu handeln. Und ja, ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben, würde ich mal sagen, in unserer Wirtschaft. Weil wir natürlich auch immer alles erstmal negativ sehen. Wir sind sehr resilient gegenüber Veränderungen, im Gegensatz zu anderen Kulturen, die einfach mal machen. Ne, und sich einfach mal trauen und einfach mal ein Produkt launchen, und dann ist es auch okay, wenn es nicht funktioniert. Also in der heutigen Zeit ist es ja immer so ein bisschen, ja, widerstrebt mir selber, so die USA und das US-Unternehmertum so als Vorbild zu nehmen, ne, aber in dem Fall können wir uns da, glaube ich, noch eine Scheibe davon abschneiden.
Jetzt interessiert mich natürlich eines, wenn ich das sagen darf, du hast jetzt 7 Jahre Erfahrung auf dieser Position des Zukunftsforschers, und wenn du jetzt vielleicht mal diese 7 Jahre zurückblickst auf deine Anfangszeit als Zukunftsforscher, wie gut waren da deine Prognosen von damals? Also was hat sich, was du damals angenommen hast oder im Verlauf der letzten 3, 4 Jahre auch angenommen hast, was hat sich da bewahrheitet? Und wenn du auch mal auf Unternehmen schaust, Stand heute, welche Unternehmen haben sich in den letzten Jahren als am resilientesten erwiesen? Nehmen wir jetzt mal als Parameter tatsächlich einfach den wirtschaftlichen Erfolg.
Das ist natürlich immer die Lieblingsfrage, die jedem Zukunftsforscher gestellt wird, zu sagen, wie viel Prozent deiner Vorhersagen sind sozusagen eingetroffen? Und das ist für mich, also ohne mich da jetzt rauswinden zu wollen, aber das ist für mich jetzt auch keine unbedingt ja, Messlatte. Ne? Also wir wissen ja alle, ich habe es auch anfangs gesagt, ich kenne die Zukunft nicht. Ich versuche ein Best Guess zu machen und wir haben halt immer wieder auch unvorhersehbare Entwicklungen, die kommen, wo ja, man fast nicht voraussehen konnte. Und die Zukunft ist sehr dynamisch. Ne? Nichtsdestotrotz kann ich es natürlich auch verstehen und ich persönlich bin froh, da auf ein relativ gutes Ergebnis zurückzublicken. Also wir haben da so Themen, sag ich mal, autonomen Fahren, aber auch Themen wie Kunden in der Zukunft Produkte einkaufen und so weiter. Da haben wir eigentlich schon sehr gute, sag ich mal, Prognosen vorgegeben, richtungsweisende Prognosen da auch gemacht, die wir vor 5 Jahren gemacht haben, wo man es merkt, das materialisiert sich jetzt so langsam. Wir lagen aber auch mit 1-2 Prognosen auch ziemlich daneben. Ja, wo man jetzt gesagt hat, okay, also ist jetzt doch nicht so eingetroffen, wie es war, aber ich würde jetzt mal sagen, dass wir eigentlich wirklich sehr gut sind, was so die großen Richtungen sind. Zumindest hat sich mein Vorgesetzter noch nicht darüber beschwert, dass er sich nicht traut, mit unseren Ergebnissen irgendwo aufzuschlagen, weil die total daneben lagen.
Ja, das ist schon mal ein guter Maßstab.
Nein, also auch, ich bin auch, deshalb meine ich ja, was ich auch anfangs gesagt habe, wir versuchen da sehr, sehr kritisch ranzugehen. Also auch nicht mit zu viel rosa Brille, aber auch nicht mit zu wenig. Das hattest du ja auch nochmal gefragt, so als Beispiele für Unternehmen, die sich besonders resilient aufgestellt haben. Also mir fällt es jetzt schwer, so das Beispiel zu nennen, ne? Das Unternehmen oder so, die sich jetzt da besonders hervortun. Weil es gibt natürlich auch, es wäre auch nicht fair, ne? Also so ein großer Konzern hat ja auch extrem Schwungmasse. Ne? Also ein großer Konzern, egal aus welcher Branche, der kann ja auch jahrelang falsch liegen und eine falsche Unternehmenspolitik machen und aufgrund der Schwungmasse wird das einfach, ist er schon resilient aus sich heraus. Na, wird nicht einfach so vom Markt verschwinden. Also Nokia beispielsweise ist ja auch immer noch da, obwohl sie eine technologische Entwicklung total verschlafen haben. Deshalb finde ich so unfair, jetzt so einen Namen rauszupicken. Ich finde grundsätzlich so, jedes mittelständische Unternehmen, das schon seit 50, 60, 70 Jahren existiert, ist für mich ein sehr gutes Beispiel für Resilienz. Sich dadurch auch auszeichnet, wie bei diesem mittelständischen Wurstwarenhersteller, ne, die offen sind für Neuigkeiten, die auch immer verstanden haben, dass sie sich vielleicht ändern müssen, dass sie eine neue Nische finden müssen und die dann aber auch den Mut haben und auch die Geschwindigkeit haben, sich entsprechend da anzupassen. Deshalb von mir, also ich ziehe den Hut wirklich vor jedem mittelständischen Unternehmen, das schon 1, 2, 3 Jahrzehnte existiert und gut durch diese unsicheren Zeiten geschippert ist.
Und die Mittelständler sind ja auch das Rückgrat unserer Wirtschaft, also von so her ein ganz wichtiger Aspekt.
Absolut.
Wenn ich mir das jetzt anhöre und die Dinge, die du sagst, die ja nicht von der Hand zu weisen sind und wo man ja auch nachvollziehen kann aus den letzten Jahren, dass diese Faktoren, die Resilienz ausmachen, eben auch wichtig sind und funktionieren. Aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus, was kann denn jeder Einzelne, also jetzt spreche ich wirklich mal wieder vom Individuum, aus der Arbeit von Zukunftsforschern ableiten? Oder anders gefragt, welche Empfehlungen würdest du jedem Einzelnen oder einer Familie geben, in Anbetracht der Herausforderungen, wie du ja sagst, die die Zukunft bringt oder die wir jetzt schon haben? Du hattest Klima, du hattest Krieg, du hattest Social Media angesprochen. Was würdest du empfehlen, damit sich Individuen und Familien wappnen können für diese Herausforderungen der Zukunft? Wie schaffe ich es, als Person resilient in die Zukunft zu gehen?
Als allererstes nicht in Panik zu verfallen. Wir hatten das auch ja schon am Anfang hier von unserem Gespräch. Ja. Also die Zeiten waren schon immer schrubbelig und das, ne, und die Zeiten waren schon immer gefährlich. Also das vor allen Dingen, also nicht in Panik zu verfallen und nicht zu resignieren. Das ist erstmal so das Erste. Das Zweite, würde ich sagen, der zweite Layer, würde ich sagen, ist, sich einfach darauf einstellen, dass Veränderungen passieren. Also auch das Lernen von Loslassen, von alten Gewohnheiten, alten Umständen, die wir haben, und das einfach auch positiv akzeptieren, dass Veränderungen einfach stattfinden. Und das fällt uns als Menschen sehr schwer. Also wir sind sehr träge und sehr grundsätzlich auch, ne, sehr sicherheitsbehaftet. Deshalb sehen wir oft neue Entwicklungen als allererstes mal in Gefahr. Aber eine neue Entwicklung ist per se erstmal nicht unbedingt eine Gefahr, sondern es ist einfach, ja, es wird sich was verändern. Also ich werde einfach nicht 70 Jahre lang so leben, wie ich die ersten 20 Jahre in diesen Rahmenbedingungen gelebt habe. Dann würde ich auch noch sagen, auch interessiert zu sein, also wirklich interessiert zu sein, offen zu sein für Veränderungen und vielleicht auch ein Stück weit zu schauen, so ja, wie kann ich vielleicht sogar diese Veränderungen positiv für mich gestalten, positiv für mich nutzen. Na, wo muss ich vielleicht auch aufpassen, dass ich irgendwie sage, okay, na, da muss ich jetzt als Person vielleicht resilienter werden, da ich muss vielleicht auch nicht alles mitmachen. Also wirklich so diese Offenheit und ja auch dieses Interesse daran zu sagen, okay, was passiert denn da draußen in der Technologie, was passiert da im in der Gesellschaft, und sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, gerade in den Gesellschaften gibt es nie was Hundertprozentiges. Ne? Also es wird immer Nischen geben, es wird immer andere Entwicklungen geben, wo ich vielleicht auch persönlich wirklich gut reinpasse, und sich da auch nicht irgendwie kirre machen lassen, zu sagen, okay, alle Welt geht jetzt in diese Richtung, deshalb muss ich jetzt auch unbedingt in diese Richtung gehen. Aber eine gewisse Agilität, und ich glaube, dann ist man schon sehr gut aufgestellt und sehr resilient gegenüber der Zukunft, wenn man dann auch dieses Mindset hat, weil das ist ein Mindset, wo ich dann nicht mehr aus der Angst heraus agiere und reagiere, sondern es ist dann eher, wo ich mich dann auch wieder ja so ein bisschen in den Fahrersitz setze und dann auch ein Stück weit gestalten kann. Und wir wissen ja alle, wenn wir Gestaltungsmöglichkeiten haben, dann haben wir weniger Angst, und weniger Angst ist auch immer ein besserer Ratgeber als wie eine Schlange, wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren.
Mhm. Mhm. Du hattest eingangs gesagt, dass es im Großen und Ganzen zwei Faktoren gibt, die wichtig sind, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt oder in die Zukunft schaut. Das ist auf der einen Seite zuversichtlich zu sein und auf der anderen Seite eine gesunde Skepsis zu haben. Das, was du jetzt in den letzten 20, 25 Minuten gesagt hast, war eigentlich sehr auf die Zuversicht gemünzt, und so kenne ich dich ja. Also wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren. Und wahrscheinlich kann man auch gar kein Zukunftsforscher sein, wenn man nicht ein optimistischer Typ ist, denke ich mal. Aber wir haben ja gerade am Bereich der Social Media gesehen, dass nicht jede Neuerung insgesamt auch ein Fortschritt sein muss. Also es kann ja auch durchaus sich herausstellen, dass manche Neuerungen destruktiv sind, auch für das große Bild. Wie sieht denn so eine gesunde Skepsis aus? Also wo sagt man dann, naja, jetzt stelle ich mich nicht quasi optimistisch jedem Wandel und jeder Neuerung, sondern wo ist eine gesunde Skepsis angebracht?
Absolut. Also ich möchte auch nochmal betonen, ich renne wirklich nicht mit der rosaroten Brille durch die Gegend und alles ist positiv. Also dieses positive Mindset, das ich mir so hoffentlich auch noch länger behalte, kommt einfach aus der Zeitrelation. Ne? Also wenn wir ja so über Zukunft und Entwicklung reden, haben wir ja immer so 5 bis 10 Jahre irgendwie im Hinterkopf. Ne? Aber wenn man mal wirklich in 100 Jahren Schritten, in 50 Jahren Schritten zurückschaut, ich glaube, da kann man wirklich sagen, es hat sich doch eigentlich überwiegend zum Positiven entwickelt. Also sei es jetzt, ne, wir haben den Hunger in der Welt zurückgetrieben, der allgemeine Lebensstandard ist gestiegen, wir werden älter, medizinische Versorgung, also das ist mir auch nochmal wichtig, und daher schöpfe ich sozusagen meine positive Grundstimmung, zu sagen, im Großen und Ganzen, ne, ist die Entwicklung eher positiv. Nichtsdestotrotz, und da gebe ich dir vollkommen recht, sollte man auf gar keinen Fall alles erstmal positiv sehen und wirklich auch kritisch betrachten. Und gerade wenn man das Thema Social Media oder jetzt, wenn es ja auch geht, ne, so künstliche Intelligenz, also diese Versprechen, die jetzt gemacht werden von der künstlichen Intelligenz und diese schöne neue Welt, die da von manchen versprochen wird, ne? Und da muss man einfach mal ansetzen und auch sagen, okay, da muss ich lernen. Also da muss ich dann halt auch aus der Vergangenheit lernen und da so eine gesunde Skepsis auch dann anbringen. Also beispielsweise, ne, ich muss lernen, was wurde uns damals vor 10, 15 Jahren versprochen, als Facebook online ging und was ist jetzt draus geworden? Und dieses Lernen aus der Vergangenheit dann auch ein Stück weit in eine gesunde Skepsis anzubringen und sagen, okay, was wird uns jetzt gerade von KI versprochen? Welche Entwicklungen gehen in die Richtung? Und ja, steckt da vielleicht irgendwas drin, was man vielleicht ändern müsste, was man vielleicht auch regulieren müsste, um diese Entwicklung möglichst positiv zu gestalten?
Ja, sehr spannend. Also erinnert mich auch ein bisschen, was du eingangs gesagt hast, an Hans Rosling, der ja auch immer sagt, hier schau dir mal die Zahlen an, was Hunger betrifft, was Gesundheit betrifft. Diese apokalyptischen Vorstellungen, die uns ja aus allen Bereichen des politischen Spektrums erreichen, die ja auch Angst schüren und mit dieser Angst soll ja dann auch Politik gemacht werden, dass die eben in weiten Teilen gar nicht nötig sind und dass wir sehr positiv uns entwickelt haben und dennoch eben wachsam zu sein und nicht jede Neuerung dann immer gleich zu umarmen. Ich glaube, das macht in der Tat viel Sinn. Am Schluss würde ich gerne noch mal wissen, was macht denn Michael Stauz ganz persönlich, um resilient in die Zukunft zu gehen?
Wie jeder gute Deutsche bin ich überversichert. Das ist so ein Baustein. Und als gebürtiger Schwabe ist natürlich Sparen, Sparen, Sparen angesagt. Nein, also ich persönlich, da unterscheidet sich das gar nicht so wirklich so riesig von dem, was das auch für Unternehmen geht. Also für mich persönlich, ich gehe auch in die Welt und sage, okay, ne, was sehe ich hier, was zeichnet sich ab? Ist es gut für mich? Mache ich da was Eigenes draus? Ne? Also es ist nichts wirklich Besonderes, muss ich sagen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr 0815 und schaue einfach, was ich leisten kann, was ich, um resilient zu sein. Also ich hatte jetzt gerade anfangs mal so, ne, die Absicherung genommen. Auch die Frage, ne, muss ich alles mitmachen? Muss ich auf jeden Trend aufspringen? Nö, muss ich nicht. Und das gibt auch schon mal sehr viel Gelassenheit für die Zukunft und ein positives Mindset zu haben. Ne, wie heißt es so schön, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
Also ich würde mal sagen, ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich gar nicht. Lieber Michael, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr interessante Gespräch, für den Ausblick in die Zukunft oder zumindest den Hinweis, wie wir auf die Zukunft schauen können, schauen sollten und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Emergency. Resilience for you.